Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Sendung mit dem Titel »Wenn die Seele nicht mehr singt«. Es gibt Zeiten, liebe Hörer, wo die Seele nicht mehr singt, wo auch unsere Seele nicht mehr schön singt, nicht mehr preist und nicht mehr herzlich lobt oder, wie wir es in der zweiten Strophe eben gehört haben, unbetrübt ist, sondern wo die Seele sich eingeschlossen vorkommt wie in einem Kerker, wo das Dunkel und die Traurigkeit einen gefangen nehmen wollen. Das geschieht heute auch im Raum der Gemeinde Jesu öfter, als wir es so gemeinhin annehmen. An erster Stelle der über 550 Briefe, die wir in unserer Seelsorgeabteilung individuell jeden Monat zwischen 1 und 4 DIN A4 Seiten seelsorgerlicher Art beantworten, stehen psychische Erkrankungen, also die Depressionen, Neurosen, Psychosen. Da wird dann immer wieder in diesen Briefen die Frage an uns gerichtet, wenn die Seele krank wird, kann dann auch der Glaube krank werden? Um es gleich eindeutig vorweg zu sagen, ja. Ich möchte mich jetzt nicht in eine Definition ergehen über den Begriff Seele. Da könnte man Bände schreiben und die Definitionen wären unterschiedlich. Ich möchte es aber einmal so sagen. Unsere Seele bildet mit unserem Körper und mit unserem Geist eine Einheit. Unsere Seele ist mit unserem Körper, mit all ihren Fasern ganz eng verwoben. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass unser Körper krank werden kann. Das wird auch allgemein akzeptiert. Dass aber die Seele krank, gestört, ja funktionsunfähig werden kann, ist noch nicht allgemeine Einsicht geworden. In einer Zeit, wo die Hektik, das hektische Leben die Seele erschlägt, wo Stress zur Überforderung wird, wo Angst Vertrauen zerstört, Schwermut Hoffnung nimmt und wo Zwänge Freiheit rauben, kann der gefühlsmäßige Anteil, der unser Denken, Wollen und Handeln mitbestimmt, krank werden. Und das kann zur Folge haben, dass auch die auf Gott bezogenen Gefühle von Glaube, Hoffnung, Vertrauen, Zuversicht, angenommen sein, auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber bitte beachten Sie, der gefühlsmäßige Anteil des Glaubens ist gestört. Das bringt natürlich Anfechtungen mit sich. Das sagt aber überhaupt nichts über die ungetrübte Beziehung Gottes zu mir. Was wäre das für ein jämmerlicher Gott, der von meiner Gefühlswelt und ihrem Gestörtsein abhängig wäre? Der gesunde Mensch kann meistens nicht verstehen, was der so Leidende, wenn die Seele nicht mehr singt, durchmacht. Und wenn wir dem so Leidenden nicht lieblos begegnen wollen und ihm noch zusätzlich zu der Last, die er schon zu tragen hat, durch das Krankgewordensein seiner Seele noch zusätzlich wehtun wollen, sollten wir einiges beachten. Was ich nun sage, erhebt nicht Anspruch auf Vollkommenheit, ist einfach entstanden aus eigener Betroffenheit und dadurch intensiver Auseinandersetzung mit biblischen Aussagen und ist entstanden aus der Begegnung mit solchen Kranken, indem ich sie ein Stück des Weges begleitete. Zunächst einige Gedanken zum Kranken selbst. Meines Erachtens ist ganz entscheidend, der Kranke darf krank sein. Der Kranke darf krank sein. Er darf sich selbst eingestehen und andere dürfen ihm zugestehen, dass er jetzt nicht so glauben kann wie früher. Das Zweite. Der Kranke darf schweigen. Das ist ja sehr oft. Er ist in sich verschlossen, eingeschlossen, wie in einem Kerker, wo kein Funken Licht hineinkommt. Der Kranke darf klagen. Er darf sogar anklagen vor Gott. Sie können einmal Bibelstelle nachlesen, wie Psalm 62, Psalm 13, Psalm 22 oder Psalm 142. Wesentlich wird sein, aber nicht jetzt wieder als Druck, sondern als Ermutigung, vor Gott zu klagen, sein Herz vor Gott auszuschütten. Wesentlich wird sein, dass das, was zum Beispiel in Psalm 22 steht, zum Tragen kommt, dass die Adresse stimmt. Mein Gott, warum? Warum darf ich fragen? Lassen Sie uns nicht so schnell auf das Wozu ausweichen. Aber mein Gott, die Adresse, die muss stimmen. Ich darf klagen vor Gott. Ein weiteres. Der Kranke darf Angst haben und er darf falsch reagieren. Wissen Sie, es war für mich selbst ein Erlebnis. Das sind ja Dinge, die uns gegenwärtig sind, aber wenn es da zu einem Aha-Erlebnis kommt, haben sie doch einen weit befreienderen Charakter. Es war für mich ein Erlebnis, als ich mir zugestehen durfte, du darfst Angst haben. In der Welt habt ihr Angst. Jesus gesteht mir Angst zu. Aber das ist nicht der Schlusspunkt. Das wäre Kerger, gefangen für immer. Nein, da ist ein Doppelpunkt. Aber seid getrost, ich habe die Angst, die Welt überwunden. Aber ich darf Angst haben. Ich muss sie nicht verdrängen. Ich darf mich zu meiner Angst stellen und damit beginnen, sie aufzuarbeiten. Ich muss sie nicht verdrängen. Ich darf aus meiner Angst ein Gebet machen. Ich darf falsch reagieren. Um nur eine Stelle als Beleg dafür herauszunehmen, denken Sie an Psalm 73. Wie dieser Beter dann bekennt, fast wäre ich gestrauchelt. Aufgrund seines falschen Reagierens, aber Gott hat ihn gehalten. Der Kranke darf am Leben verzagen. Er darf es. Lesen Sie 2. Korinther 1, Vers 8 nach, wo Paulus bekennt, wir waren am Leben verzagt. Wir kamen so hinein in Bedrängnis, dass wir aufstecken wollten, dass wir des Lebens überdrüssig wurden. Und vielleicht noch ein Gedanke. Der Kranke darf hoffnungslos sein. Johannes 5, Vers 7 steht, ich habe keinen Menschen. Da klingt eine solche Hoffnungslosigkeit bei dem 38 Jahre lang Kranken hindurch. Das einmal im Blick auf das, was wir dem Kranken, dessen Seele krank geworden ist und dadurch der Anteil der Gefühlswelt, die auf Gott bezogen ist, auch krank geworden ist, was wir ihm zugestehen dürfen, ja, ihm zuzugestehen haben. Und dann das Zweite. Ein paar Gedanken zum seelsorgerlich Begleitenden. Er braucht Bereitschaft zum Zuhören. Nicht mit frommen Sprüchen gleich da sein, mit Bibelworten. Nein, zunächst zuhören. Hier gilt, was Jakobus sagt, Kapitel 1, Vers 19, langsam zum Reden, schnell zum Zuhören. Zuhören, indem er Zeit mitbringt. Ich sage das mal so ein bisschen salopp, ungeschätzt. Ich glaube, in unseren Tagen, wo so viele wenig Zeit haben, ist es ein Lob im Himmel für den, der kommt, den mühselig und beladenen gegenüber und Zeit mitbringt. Zeit und Verständnis. Wir haben so einen Leitsatz in unserer Abteilung, der etwas unsere Arbeit charakterisiert, auch in der Priorität, wenn ich ihn sage, ein Herz voll Liebe und ein Kopf voll Sachwissen. Ganz gewiss in dieser Priorität. Also Zeit und Verständnis mitbringen für die Krankheit des anderen. Geistliche Appelle wie, du musst glauben oder bring dein Leben in Ordnung, gehen in solchen Situationen zunächst einmal am Ziel vorbei. Du musst recht glauben, ist in solcher Lebenslage, wenn auch das auf Gott bezogene Gefühl krank geworden ist, fehl am Platz. Der Betroffene kann es nicht. Er wird überfordert und kommt noch mehr unter Druck. Ein nächstes, was der seelsorgerlich Begleitende braucht, ist Geduld. Mir ist in diesem Zusammenhang ein Wort wieder neu lebendig geworden. Hebräer 10, Vers 35 darf man eigentlich nicht lesen, nicht für sich in Anspruch nehmen, auch sollte man es nicht weiter sagen, ohne den Vers 36. Vers 35, uns allen bekannt, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Vers 36 aber gehört meines Erachtens dazu. Geduld aber ist euch Not, dass ihr den Willen Gottes erkennt und die Verheißung empfanget. Denn ohne Geduld kann ich kein Vertrauen üben. Geduld ist notwendend. indem der Begleitende den Kranken als Kranken annimmt und liebt. Auch annimmt und liebt, wenn dieser auf seinen Zuspruch nicht so reagiert, wie man es als seelsorgerlich Begleitende erwartet. Man wird sich da nicht gekränkt oder enttäuscht zurückziehen und vielleicht sogar mit frommen Sprüchen kontern, weil der andere nicht so reagiert, wie man es erwartet. Was man noch in dieser Zeit besonders üben sollte, ist Gemeinschaft durch nichtverbale Kommunikation, Gemeinschaft ohne Worte, Gemeinschaft durch mein Dasein, durch meine Existenz. Das ist ein Stück Mitteilen. Und noch ein weiteres. Der seelsorgerlich Begleitende braucht Fürglaube, indem er durch seine Einstellung zeigt, dass er selbst glaubt, was er dem Kranken von Gott her zuspricht, nämlich, dass er vor Gott jetzt so sein darf, wie er ist, und Gott ihn dennoch lieb hat und nicht fallen lässt und annimmt um Christi Leiden willen. Und dass Gott auch jetzt sein Ansprechpartner bleibt, in all seinem Klagen oder Verschlossensein. Römer 8, die Verse 31 folgende, sind hier so hilfreich. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Wer will uns scheiden? Dass also mein Fürglaube einsteht, dass ich selbst glaube, was ich dem anderen zuspreche. Der Begleitende braucht die Fürbitte, dass unter die Last des anderen schlüpfen, sich mit seinem Anliegen solidarisieren, es vor Gott bringen und damit tragen helfen. Der Begleitende braucht das Zeugnis des Wortes, indem er dem seelisch Kranken, dem die eigene innere Stimme nichts mehr Wohltuendes über seine Beziehung zu Gott sagt, zuspricht, dass Gottes Liebe und Zuwendung nicht von seinen, in Klammern nun, kranken Gefühlen abhängig ist, sondern von der Zusage seines Wortes, an das Gott sich gebunden hat. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Glauben heißt, sich auf das Wort verlassen, nicht auf die Gefühle. Denken Sie an Psalm 33, Vers 4. Und ein letztes, der seelsorgerlich Begleitende gebraucht auch den Zuspruch der Vergebung, indem er dem in sich Verschlossenen, der dann ja meistens überhaupt keine Zukunft mehr vor sich sieht, sondern oftmals, und das meine ich jetzt so, wie ich es sage, die Hölle auf Erden durchmacht. Ihm darf er zusagen, Gott spricht dich nicht nur frei von deiner schuldhaften Vergangenheit, sondern schenkt dir auch in seiner Gnade einen Neuanfang. Wenn uns unser Herz verdammt, so ist Gott größer als unser Herz und weiß um alle Dinge. 1. Johannes 3, Vers 20. Wenn eine solche Krankheit durch medikamentöse Behandlung abklingt, kommen auch Glaube, Hoffnung und Liebe wieder. Und der Heilwerdende kann neu sprechen, lobe den Herrn, meine Seele, und kann diesen Psalm nun durchbeten. Und das wird nun die Situation sein, wo eigentlich der Seelsorger in anderer Weise parat sein muss, indem er nämlich jetzt auf all das, deswegen muss er zuhören, eingehen wird, was im dunklen Tal an Klage, an Anklage, an Schuld, erdrückender Schuld zur Sprache kam. Und jetzt wird er vorsichtig das Gespräch beginnen. Ist das denn so, wie Sie das im dunklen Tal empfunden haben, dass diese Schuld Sie so erdrückt, dass Sie meinen, es ist nicht vergeben? Jetzt kann er beginnen, seelsorgetherapeutisch das Gespräch aufzunehmen und das, was ganz gewiss auch an innerer Verletzung und Wundsein da ist, das jetzt im richtigen Licht anzusprechen, durchzusprechen, vor Gott zu bringen im Gebet, aufzuarbeiten, ins rechte Licht zu rücken. Jetzt komm das, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Denn jetzt kommt Gottes Licht wieder hinein in diese Dunkelheit. Jetzt wird es wahr, Er kann euch behüten vor dem Straucheln und stellen vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden. Das alte Lied, die alte Leier, kann von den Lippen verschwinden, und ein neues Lied kann nun auf die Lippen wiederkommen. Und das ist möglich. Dazu wollte ich Sie etwas ermutigen, dass wir Barmherzigkeit üben, wenn wir solchen Menschen begegnen, wie uns denn Barmherzigkeit widerfahren ist. Und dann wird Gott zu seiner Zeit auch dieses helle Licht wieder in dem, den wir treu begleiten, zum Leuchten bringen. Dann ist der Kerker weit geöffnet und die Seele kann mit einstimmen in das »Lobe den Herrn, meine Seele«.
Und all deine Gebrechen heilt. Lobe den Herrn, du meine Seele. Lobe den Herrn, du meine Seele, der dir dein Leben hat bewahrt mit gutem.
Zum Schluss, liebe Hörer, möchte ich mit Ihnen den 103. Psalm beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennen sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Möchte ich mich von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Dieses Programm war überschrieben mit dem Titel »Wenn die Seele nicht mehr singt«. Sollten Sie seelsorgerliche Fragen haben und auch keinen Menschen Ihres Vertrauens, mit dem Sie darüber sprechen können, dann können Sie an uns schreiben. Unsere Anschrift: Evangeliumsrundfunk, Abteilung Seelsorge, in 6330 Wetzlar. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie immer wieder in das Bekenntnis des Psalmisten mit einstimmen können. Lobe den Herrn, meine Seele. Ihr Kurt Scherer.